Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Es ist doch eigentlich ganz einfach. Wenn du keinen Bock auf Kritik an deinen Ideen hast, dann formuliere die Ideen möglichst kompliziert, damit sie niemand versteht. Es ist jetzt nicht unbedingt unser Ansatz hier bei Deutschlandfunk Nova. Wir versuchen ja eigentlich immer alles so einfach wie möglich für euch runterzubrechen. Aber unser aller Innenminister Horst Seehofer, der sagt:
Man muss Gesetze kompliziert machen, dann fällt es nicht so auf.
Ja, dann fallen die nicht so auf und flutschen besser durch. Dabei sollte Politik uns doch eigentlich Kompliziertes halbwegs verständlich vermitteln, oder? War dieser Spruch ein Witz? Was soll das? In welchem Zusammenhang hat Seehofer das gesagt? Das ist Thema hier im Update-Podcast vom Freitag. Außerdem bleiben wir direkt im politischen Berlin. Der Migrationspakt ist heute durch den Bundestag. Ein Teil von ihm ist das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz, an dem es viel Kritik gab. Kommt übrigens auch zum Teil aus dem Innenministerium. Über die hitzige Debatte im Parlament gleich auch mehr. Und wir sprechen heute Abend über den Start in die Fußball-WM der Frauen. Frankreich gegen Südkorea ist das erste Spiel. Wer sind die Favoriten? Auf wen sollten wir beim deutschen Team achten? Und wie wird eigentlich die Stimmung?
Frauenfußballfans sind auch generell immer sehr, es gibt immer sehr viele Familien dabei, die Karten sind günstig und so. Das macht dann auch nochmal so eine besondere Stimmung.
Auch das hört ihr hier im Podcast zum Update vom 7.6.2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Liefert sich die Union da eigentlich gerade einen internen Wettbewerb, wer den größten Shitstorm produziert und wer liegt da eigentlich gerade vorne? CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihrer Kritik an der Meinungsmache im Netz, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner mit ihrem Nestlé-Video oder neu mit im Rennen, Innenminister Horst Seehofer. Was hat Seehofer gemacht? Man sieht ihn in einem Video, er erklärt, wie er unpopuläre Gesetze durch den Bundestag durchbringt. Doro Werkmann aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was sagt Seehofer denn da konkret?
Hören wir doch am besten mal rein.
Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten 15 Monaten, man muss Gesetze kompliziert machen, dann ist es, fällt es nicht so auf. Wir machen nichts Illegales, wir machen Notwendiges. Aber auch Notwendiges wird ja oft unzulässig infrage gestellt.
Also Seehofer sagt, dass man heikle Gesetze am besten durchs Parlament bringt, indem man sie möglichst kompliziert macht. So nach dem Motto, was keiner versteht, kann auch niemand kritisieren oder aufregen. In welchem Rahmen hat er das denn gesagt?
Das Video hat das ARD-Hauptstadtstudio gestern aufgenommen bei einer Veranstaltung in Berlin unter dem Titel Kongress für wehrhafte Demokratie. Laut ARD hat Seehofer dann diese Sätze gesagt, als Teilnehmer der Konferenz ihn nach dem Datenaustauschgesetz gefragt haben.
Datenaustauschgesetz, was ist das nochmal?
Ist relativ unbekannt, obwohl es heute im Bundestag beschlossen wurde als Teil des Migrationspakts.
Und von dem haben wir natürlich schon gehört.
Siehste, könnte eine Bestätigung sein für Seehofers, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, Strategie. Worum es inhaltlich beim Migrationspakt und dem Datenaustauschgesetz geht, da redest du ja gleich noch mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Gudula Golta drüber.
Du hast jetzt sicher erstmal ein paar Reaktionen mitgebracht auf die Äußerung von Seehofer.
Genau, im Netz hagelt es natürlich viel Kritik, unter anderem von YouTuber Rezo. Tenor, es darf nicht sein, dass ein gewähltes Regierungsmitglied absichtlich unverständliche Gesetzestexte schreibt, um die so vom Parlament und damit von den Volksvertretern möglichst ohne große Debatte abnicken zu lassen. Es gibt aber auch Äußerungen à la die Masche, ist ja nun nicht ganz neu und unbekannt. Überraschend ist nur, dass ein Politiker es offen zugibt.
So, und bei all dieser Aufregung im Netz muss man vielleicht auch erwähnen, Seehofer lacht bei dem ganzen Video am Ende natürlich auch. Das Ganze ist vielleicht, ich sag mal, nur ein Witz, ein dummer Witz, könnte man Seehofer ja auch unterstellen, oder nicht?
Nach der ganzen Aufregung hat er selbst das auch so dargestellt und gegenüber der Süddeutschen Zeitung heute gesagt, er habe die Aussage leicht ironisch formuliert. Wenn man sich allerdings die Vorgeschichte zu dem Gesetzespaket mal anschaut, also Migration und Datenaustausch, kann man schon verstehen, warum sich viele Abgeordnete jetzt aufregen.
Wieso? Was ist passiert?
Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Hasselmann, sagt im Prinzip, das Innenministerium unter Seehofer hat die Abgeordneten ganz bewusst über die Gesetze nicht vollständig informiert. Grund: Am Montag hatte der zuständige Ausschuss mit Experten und Organisationen über die Vorlagen beraten, soweit so normal. Nicht aber, dass die Regierung danach noch viele Änderungen eingefügt hat, sagt Hasselmann. Linkspartei und Grüne wollten die Abstimmung über das Gesetz deshalb nochmal absagen lassen heute. Das wurde aber abgelehnt. Und auch vom Koalitionspartner SPD kam heftige Kritik. Carsten Schneider warf Seehofer vor, Vertrauen in den Gesetzgeber zu zerstören.
Komisch nur, ne, dass sich im Vorfeld keiner aus der Regierung über das ganze Verfahren, die Formulierung des Gesetzestextes aufgeregt hat, sondern erst jetzt nach dieser Äußerung von Seehofer in dem Video. Doro Werkmann aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion über Innenminister Seehofers zweifelhaften Umgang mit neuen Gesetzestexten, wenn er es denn ernst meint. Und gleich sprechen wir, hat sie ja schon gesagt, über dieses Gesetzespaket, an dem das Innenministerium auch maßgeblich mitgearbeitet hat, nämlich den Migrationspakt. Der hat nämlich heute auch für ordentlich Zündstoff gesorgt.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist ein umstrittenes Gesetz, das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz mit neuen Regeln für Abschiebungen, ist Teil eines Paketes. Der Bundestag hat dieses Paket Migrationspakt genannt und auch beschlossen. Innenminister Horst Seehofer hat vor der Abstimmung heute gesagt:
Wir erwarten, dass Antragsteller an ihrem Asylverfahren aktiv mitwirken. Wir wollen verhindern, dass Personen während oder nach einem Asylverfahren untertauchen oder ihre wahre Identität verschleiern. Menschen ohne Bleiberecht müssen unser Land verlassen. Einer Pflicht zur Ausreise muss auch eine tatsächliche Ausreise folgen.
So, die Debatte im Bundestag zu einer besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht war voller persönlicher Angriffe und Zwischenrufe. Gudula Geuter, Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Also dieses Gesetz war ja vorab schon umstritten, wurde viel kritisiert. Wie konnte es dann heute doch im Bundestag beschlossen werden?
Naja, das ist ja eine Frage, die vor allem die SPD betrifft. Denn in der Union war das ja nun nach den letzten Änderungen, insbesondere die es da auch für die Fachkräfteeinwanderung gegeben hatte, nicht mehr so sehr umstritten. In der SPD sieht das ganz anders aus. In der SPD hat die Fraktionsführung richtig gearbeitet, um die eigenen Reihen zu überzeugen, hier wirklich zuzustimmen, was wohl überwiegend geklappt hat. Es gab sehr viele Enthaltungen, aber die stammen wohl auch von der FDP unter anderem. In jedem Fall hat man gehört, wie die SPD auch mit sich gerungen hat, wie sie aber vor allem auch mit der Kritik gerungen hat, die zum Beispiel Helge Lindt auch als ungerechtfertigt bezeichnet hat.
Es kennzeichnet und würdigt unsere Demokratie, dass so viele Menschen in diesen Tagen und zuvor sich für Menschenrechte und Menschenwürde einsetzen, dass sie es laut tun und dass sie auch gegen ihre Einschränkung kämpfen. Aber wenn dieser durchaus gut gemeinte Idealismus in der Debatte zum Absolutismus wird, dann stirbt die Diskursfähigkeit.
Und er hat eben für sich betont, er ist übrigens jemand, der auch ein Seenotrettungsschiff besucht hat, um seine Unterstützung dafür deutlich zu machen. Er hat gesagt, dass er aus voller Überzeugung zustimmt, aber man hört, wie schwer das manchen fiel.
Also Kritik von den Grünen, Kritik kam auch von den Linken, haben die SPD attackiert. Wie viel Feuer war da heute im Bundestag bei dieser Abstimmung?
Na, man hat ja schon an der Reaktion jetzt von Helge Lindt gehört, da war Feuer drin, unter anderem in dieser Form von der linken Innenpolitikerin Ulla Jelpke.
Dieses Hau-ab-Gesetz, wie es die NGOs nennen, ist ein Katalog der Grausamkeiten, der nur so strotzt von Menschenverachtung und Anbiederung an Rassisten und skrupellose Ordnungsfanatiker.
Und Kanan Bayran von den Grünen hat vor allem zwei Punkte kritisiert, nämlich dass dieses Gesetz erleichterte Haft vorsieht, unter anderem auch dann schon, wenn die Ausreise mehr als 30 Tage überfällig ist oder gewahrsam, und außerdem, dass wenn jemand in einem anderen Dublin-Staat Flüchtlingsstatus zuerkannt bekommen hat, dass dann die Sozialleistungen auf null gekürzt werden können sollen.
Sie sind sich sehr wohl dessen bewusst, dass mit diesem Antrag, was wir jetzt beraten, und diesem Paket Sie Kinder, Familien aushungern, einknasten, nur damit Sie Ihr Ziel erreichen, dass die Menschen Deutschland verlassen.
Also ihr hört auch im Hintergrund, das hat tatsächlich für Aufregung gesorgt.
Das ist natürlich ein großes Gesetzespaket. Was genau steht denn jetzt alles drin zu Asyl und Abschiebungen?
Zu Asyl und Abschiebung sind das, da kann ich gar nicht alles aufzählen, wirklich eine ganze Latte von Verschärfungen. Wir hatten schon unter anderem sehr viel schneller Haft und Gewahrsam, möglicherweise auch auf dem Gelände von Strafvollzugsanstalten, Sozialleistungen, kürzen zum Teil auf null, wenn Menschen nach Ansicht der Behörden nicht ausreichend an der Passbeschaffung mitwirken, auch Kürzungen. Die Polizei soll Wohnungen Abzuschiebender betreten, mit richterlicher Zustimmung auch durchsuchen dürfen. Dann noch ein Punkt, der in der Praxis wichtig ist, weil er eben alle betreffen kann, die einen Asylantrag stellen. Asylbewerber sollen grundsätzlich 18 statt bisher 6 Monate lang in zentralen Unterkünften, also etwa den sogenannten Ankerzentren, bleiben müssen. Das sind einige der Punkte.
Ein Teil dieses Migrationspakets ist ja auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Was genau hat der Bundestag da heute noch beschlossen?
Das ist tatsächlich ein Paket, das auch in den letzten Tagen nochmal aus Sicht der SPD, die ja vor allem dahinter stand, verbessert worden ist. Der Grundgedanke ist, dass nicht nur Akademiker, für die bisher schon ein ziemlich liberales Einwanderungsrecht in Deutschland gilt, muss man sagen, sondern auch andere qualifizierte Fachkräfte kommen können sollen, erstmal mit Arbeitsvertrag unter bestimmten Umständen, aber auch zur Arbeitsplatzsuche. Da muss man sagen, die Hürden sind deshalb relativ hoch, weil diese Frage qualifizierte Fachkräfte eben schwierig zu beurteilen ist. Es gibt wenige Länder mit einem dualen System, wie wir das haben. Und deswegen ist die Anerkennung in der Praxis eines Berufsausschlusses eben Abschlusses eben schwierig. Da müssen wir wirklich sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt, ob das zu einer wesentlichen Verbesserung führt. Es gibt Fachkräfte, die das bezweifeln.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Gudula Geuter in Berlin. Dort ist heute der Migrationspakt mit dem sogenannten geordnete Rückkehrgesetz vom Bundestag verabschiedet worden.
Deutschlandfunk Nova.
Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich geht heute Abend los mit dem Spiel Frankreich-Südkorea um 21 Uhr. Das deutsche Team ist morgen direkt gegen China dran. Was wir erwarten können und wer die größten Titelkandidatinnen sind, das besprechen wir mit Juliane Meuser vom Fußball-Podcast Früff. Frauen reden über Fußball. Früff. Juliane, Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die setzt auf viele junge Spielerinnen momentan. Ein Teil ist natürlich auch erfahren. Ist das die richtige Mischung?
Ja, aus meiner Sicht ist das die richtige Mischung. Es ist immer ganz gut, wenn man so ein paar Frische mit haben, die vielleicht noch nicht jeder 5-mal gesehen hat, die vielleicht neue Ideen haben, hungrig sind und noch ein paar Erfahrene, die halt wissen, was mache ich da auf dem Feld. Und ich glaube, sie hat da die richtige Mischung für sich und ihr Spiel gefunden und jetzt nicht einfach auf altbewährte Kräfte gesetzt, wobei das nichts Verkehrtes ist, aber ich finde es gut, dass sie da jetzt ihren Schuh durchzieht.
Auf wen sollten wir denn besonders schauen bei den Spielen in den kommenden Tagen? Also welche Spielerinnen könnten die Entscheidenden des Turniers werden aus deutscher Sicht?
Also zum Ersten ist natürlich auf jeden Fall Jennifer Marujan zu nennen aus meiner Sicht. Das ist eine der Top-Spielerinnen auf der ganzen Welt. Also sie spielt ja für Olympique Lyon in der Top-Mannschaft und spielt dann dort auch an der Stammelf. Also das, ich denke, sie wird nochmal richtig zeigen, was sie kann. Alexandra Popp, die Kapitänin, ist mit Sicherheit auch wichtig. Und können wir auch sehr gut vorstellen, dass Bayern-Duo Debritz und Leupolz, dass man da auch viel von sehen wird.
Welche Nationen sind eigentlich die absoluten Favoriten auf den WM-Titel?
Also aus meiner Sicht ist das der ganz klare Favorit ist definitiv die USA. Die haben ja schon 3-mal den WM-Titel gewonnen und auch beim letzten Mal vor 4 Jahren diesen Titel gewonnen. Die sind einfach eine Top-Mannschaft, athletisch total gut drauf, haben Top-Spielerinnen. Auch nicht zu verachten ist auf jeden Fall Japan. Japan hat im letzten Jahr die U20-WM gewonnen und hat auch viele Spielerinnen aus dieser Generation mit hochgezogen. Also haben auch so einen kleinen Umbruch jetzt. Und Japan war ja auch die letzten beiden Finale und hat davon ja auch eins gewonnen. Also mit denen würde ich auf jeden Fall auch rechnen. Frankreich natürlich der Gastgeber, die sind hochmotiviert, die haben auch eine Top-Mannschaft und haben natürlich jetzt den Heimvorteil. Und ich würde eigentlich auch noch die Europameisterin aus den Niederlanden nennen, weil die auch wirklich aktuell super besetzt sind, in der Offensive total spielstark und auch total schön anzusehen.
Bei den Männern, bei der Europa League war ja zuletzt das Finale in Baku in Aserbaidschan. Da war die Stimmung im Stadion nicht ganz so doll, weil eben auch viele Fans aus England nicht angereist sind. Jetzt ist diese WM in Frankreich, Austragungsland ist Frankreich und viele der Spiele sind ausverkauft. Also wird das eine Riesenstimmung?
Also ich glaube schon. Es gibt in vielen Ländern jetzt so einen richtigen Schub aus meiner Sicht. Zum einen würde ich da sagen, also die Niederländerinnen zum Beispiel, die haben immer ausverkaufte Hütte, wenn es bei denen ist. Die Engländerinnen sind da gerade total gut bei und ich glaube schon, dass so viele Länder gerade da irgendwie total gehypt sind, dass da eine super Stimmung wird. Frauenfußballfans sind auch generell immer sehr, es gibt immer sehr viele Familien dabei, die Karten sind günstig und so. Das macht dann auch nochmal so eine besondere Stimmung. Und also ich freue mich nicht, ich denke, es wird auf jeden Fall toll in den Stadien.
Ein großes Fußballfest. Zum Start in die Fußballweltmeisterschaft der Frauen. Juliane Meuser vom Fußballpodcast Früff. Frauen reden über Fußball.
Deutschlandfunk Nova.
Fürs Müllsammeln ein Zooticket bekommen soll genau so morgen am World Oceans Day in Köln passieren. Also da sammelt ihr 2 Stunden lang Plastik am Rheinufer und bekommt anschließend freien Zutritt in den Kölner Zoo. Also Zoofreikarten als Anreiz, globale Umweltprobleme zu lösen. Pure Symbolik, Greenwashing oder ist es tatsächlich der erste Schritt zu einem echten Wandel? Unser Reporter Stefan Beuting hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.
Wusstest du, dass du morgen zum Reingehen kannst, ein paar Plastikflaschen aufsammeln und dann umsonst in den Zoo?
Nee, wusste ich nicht.
Wäre das was für dich?
Globale Klimakrise, Verschmutzung der Meere und Ansgar mit der Möglichkeit zu handeln oder nicht zu handeln, zu resignieren oder ein Zeichen zu setzen.
Also Plastikflaschen aufsammeln finde ich natürlich cool, aber einen Zoo will ich eigentlich nicht, deswegen.
Ja, geht mir ähnlich. Aber nochmal grundsätzlicher, was ist das denn für eine Art von Umweltschutz? Das ist doch wie Pfötchen geben für Leckerchen.
Finde ich eine gute Idee. Es ist schade so zu sagen, aber die meisten Menschen brauchen halt Anreize, um das zu machen.
Vielleicht sehe ich das ja falsch, aber die Aussicht, dass wir noch ein paar Jahre länger auf dem Planeten leben können und nicht morgen alle Fische mit Plastikhalskrause rumschwimmen, das wäre kein Anreiz?
Bevor sich die Leute irgendwie umweltschützend fühlen wollen oder sich ihre Einstellung zu entwickeln, ist manchmal gar nicht so schlecht, sie erstmal in die Handlung zu bringen.
Das sagt mir Karin Hamann. Sie ist Umweltpsychologin und beschäftigt sich mit der Frage, wie jeder Einzelne und wir alle zusammen die Herausforderung schaffen können, unsere Umwelt zu bewahren. Die Müllsammel-Zoo-Ticket-Idee findet sie gut.
Das Wichtige dabei, auch bei dieser Kampagne vom Zoo, ist es, dass die Leute sich selbst als Umweltschützer oder Umweltschützerin bezeichnen.
Aber sind sie das? Ist das nicht zu klein gedacht? Zu symbolisch?
Ich selbst habe beispielsweise auch mal an so einer Müllsammelaktion teilgenommen. Deswegen habe ich da auch eigene Erfahrungen und weiß, wie sich das anfühlt. Und ein positiver Faktor ist, dass man sich dann allein schon, wenn man sich eine Stunde damit beschäftigt hat, in der Natur Müll aufzusammeln, fällt einem in den Tagen danach der Müll überall auf und man ist auch irgendwie eher dazu bereit, den vielleicht dann mal aufzuheben.
Okay, die Aktion als eine Art Startpunkt für tiefgreifenden Bewusstseinswandel und dann auch Einstellungswandel. Mein Problem daran, der Zoo macht jedoch billig Werbung auf dem großen Ticket Klima- und Umweltschutz. Und ein paar von den Müllsammlern denken hinterher vielleicht, super, jetzt habe ich Umwelt geschützt, jetzt kann ich morgen auch mit einem alten Diesel in den Zoo reinfahren. Sowas nennt Karin Hamann Moral Licensing.
Das ist der Effekt, wenn man sich schon umweltschützend in einem Bereich verhält, dass man dann so ein moralisches Konto so ein bisschen hat und sich denkt, ja okay, jetzt habe ich schon meine Pflicht getan, jetzt kann ich ja auch die nächste Flugreise dann wiederum buchen.
Also bitte nicht falsch verstehen. Besser Aktion als Resignation. Aber auf das große Ganze betrachtet, sieht das doch so aus, als ob da im Moment viel beim Einzelnen landet. Aber unsere politische Vertretung voll pennt in Sachen Verordnung und Gesetzen.
Ich glaube, es war schon immer in einer Schieflage und gerade kommen wir erstmal dazu, wirklich diese Forderungen an die Politik wieder intensiv zu stellen. Also da passiert gerade in der Bevölkerung viel und in der Politik kommt es leider noch nicht so richtig an.
Das Dilemma, der einzelne plastiksammelnde Zoobesucher bewegt wenig. Die Politik, die CO2- und Kerosinsteuer beschließen müsste, könnte viel bewegen. Könnte. Aber vielleicht ist dazwischen noch was. Nämlich die Gruppe.
Und zwar die Stadt Hürth hat mal, ich weiß nicht, ob sie es immer noch macht, hat aber auch schon vor 10 Jahren Aktionen gemacht, dass sie einmal im Jahr Müll gesammelt wurde mit Familien. Und die durften kostenlos mit dem Bus zu einem kleinen Fest fahren und durften da dann so ein bisschen essen und trinken. Da wurde auch den ganzen Vormittag mit den Kindern und den Eltern in den Parks Müll gesammelt.
Umweltschutz in Familie, Gruppe, Verein oder Kommune bringt sichtbare Ergebnisse und ein gutes Gefühl.
Sich Kontexte suchen, wo man halt auch wirklich die Auswirkungen der eigenen Handlung auch dann sehen kann.
Und das mit dem Feiern scheint auch wichtig.
Und solche Feieraktionen werden manchmal auch innerhalb der Bewegung dann auch belächelt, weil man denkt, ach, das bringt uns ja gar nicht voran, aber letzten Endes muss man ja eine gute Fundierung irgendwie haben. Man muss sich miteinander verbunden fühlen, um überhaupt gemeinsam in Aktion zu treten. Und da ist das extrem wichtig.
Zoo-Tickets fürs Müllsammeln, ein erster Schritt. Selbstwirksamkeit spüren, wichtig. Message an die Politik, es ist Zeit, was zu tun. Die Leute wollen das. Und dann, wenn es endlich richtig losgeht mit dem Wandel, dann können wir uns einfach auch mal auf die Schulter klopfen und feiern.
Feiern ist super wichtig.
Deutschlandfunk Nova.
Ach, Görlitz in Sachsen ist eine richtig schöne Stadt. Tolle alte historische Gebäude gibt's da, eine super schöne Altstadt. Da ist im Zweiten Weltkrieg nichts zerstört worden, alles steht noch und deshalb wird Görlitz auch Girlywood genannt, weil die Stadt ein beliebter Drehort ist für Hollywood-Filme. Aber jetzt macht Hollywood oder zumindest machen dort viele Filmstars sich Sorgen um Görlitz. Caro Bredendieck aus unserem Deutschlandfunk Nova Update-Team. Warum ist das so? Was ist passiert?
Die Görlitzer haben vor kurzem darüber abgestimmt, wer der neue Oberbürgermeister werden soll. Da hat der AfD-Kandidat die meisten Stimmen bekommen, nämlich 36%, vor dem Kandidaten der CDU. Die beiden müssen jetzt in die Stichwahl. Übernächsten Sonntag ist das. Und dann könnte Görlitz eben die erste deutsche Stadt werden, die von der AfD regiert wird.
Okay, und das macht Hollywood Sorgen?
Genau, mehrere Filmstars haben zusammen einen offenen Brief an die Görlitzer geschrieben. Zum Beispiel der Regisseur von Billy Elliot oder Daniel Brühl und Babylon-Berlin-Star Volker Bruch oder auch Bernhard Schlink, der hat der Vorleser geschrieben. Sie schreiben, Görlitz sei eine Ausnahmeschönheit, die vom Krieg verschont wurde und sie hätten da als Gäste großzügige Gastgeber und Freundschaft kennengelernt und umso mehr würden sie jetzt die Menschen in Görlitz bitten, sich nicht Hass, Feindseligkeit und Ausgrenzung hinzugeben, sondern Toleranz zu wählen und damit meinen sie eben nicht die AfD.
Das gab es ja, glaube ich, noch nie, oder? Dass sich Hollywood-Stars in einen Wahlkampf in einem ganz anderen Land so eingeschaltet haben. Gibt es da darauf schon Reaktionen?
Ja, die AfD spricht von Bevormundung und der Bürgermeisterkandidat Sebastian Wippel, der sagt, Görlitz würde auch unter ihm eine weltoffene Stadt bleiben. Er würde die Hollywood-Stars, Zitat, gern zum Kaffee einladen. Und der CDU-Kandidat, also sein Konkurrent, sagt, es würde schon längst nicht mehr um seine oder irgendeine andere Person gehen, sondern eben darum, in welche Richtung Görlitz sich nach der Wahl, also am 16. Juni, bewegt.
In Görlitz könnte bald ein AfD-Politiker Oberbürgermeister werden. Mehrere Filmstars haben einen offenen Brief geschrieben, um das zu verhindern.
Deutschlandfunk Nova.
Mehr als 50 Millionen Euro auf dem Konto und Lust auf einen Trip auf die ISS, Internationale Raumstation, da müsst ihr leider noch was sparen. Denn die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA, die will zwar ab nächstem Jahr auch Touristen auf die ISS fliegen, hat sie heute angekündigt, aber zu den hohen An- und Abreisekosten kommen nochmal etwa 31.000 Euro für Verpflegung dazu pro Tag. Dafür ist dann aber sozusagen alles inklusive. Doro Werkmann aus der Nachrichtenredaktion. Das kommt ziemlich plötzlich, diese Ankündigung. Amerikanische Raketen sind doch eigentlich seit Jahren gar nicht mehr in der Lage, da hochzufliegen.
Richtig, seit Sommer 2011 waren amerikanische Astronauten quasi immer auf eine Mitfahrgelegenheit zur ISS angewiesen. In russischen Soyuz-Raketen und Kapseln. Das NASA-eigenes Space Shuttle-Programm war eingestellt worden, weil viel zu teuer und nicht sicher.
Und jetzt werden neue Raketen gebaut?
Ja, aber nicht von der NASA. Die Kapseln sollen von zwei amerikanischen privaten Raumfahrtunternehmen kommen, und zwar von SpaceX, von Elon Musk und vom Flugzeugbauer Boeing. Die dürfen dafür dann auch die Kandidaten und Kandidatinnen für die ISS-Flüge aussuchen.
Und wie oft soll es denn da hochgehen, Flüge zur ISS?
Insgesamt 12 pro Jahr, 12 Flüge auf 2 Fahrten verteilt. Ein Trip könnte dann laut NASA 30 Tage dauern.
Das klingt ja schon ziemlich detailliert, was Sie da planen.
Schon angeblich soll es ja auch schon nächstes Jahr losgehen. Allerdings, Weltraumtourismus ist seit vielen Jahren schon ein großer Begriff. Viel ist seitdem aber nicht passiert. Beispiel: Die Firma Virgin Galactic vom britischen Unternehmer Richard Branson, ist bestimmt vielen Begriff, wurde eigens für den Weltraumtourismus gegründet und wollte schon 2008 Linienflüge ins All starten. Realität ist, Ende letztes Jahr schaffte es ein Spaceship-2-Raumschiff überhaupt erst erfolgreich ins All. Und das nur mit Piloten und ohne Touris an Bord. Insgesamt gab es erst 7 Weltraumtouristen, allesamt in russischen Soyuz-Kapseln.
Die Russen scheinen da also schon ein bisschen weiter zu sein in Sachen Weltraumtourismus.
Ja, die haben quasi aus Kostengründen die Besatzung ihrer Soyuz von 2 auf 3 Piloten reduziert und diesen freien Platz, den vermietet man jetzt quasi immer.
Für ordentlich Geld.
Genau. Irgendwie müssen sich die Raumfahrtprogramme nämlich wieder finanzieren. Sowohl die russische als auch die amerikanische Raumfahrt auf staatlicher Ebene musste einen Richtungswechsel vollziehen, um überhaupt noch irgendwie mitspielen zu können inmitten all der privaten Anbieter. Und da hat die NASA in einer Art Zukunftsreport schon letztes Jahr ganz klar gesagt, unsere nähere Umgebung, die Weltraumstation ISS, die ist forschungsmäßig für uns nicht mehr so interessant. Aber warum nicht kommerzialisieren und mit dem Wissen Geld verdienen, zusammen mit den privaten Anbietern?
Und wo soll es dann hingehen mit der Kohle, die man sich verspricht bei der NASA?
A, wieder zum Mond. Da sollen ab 2023 wieder NASA-Astronauten landen und langfristig eine Struktur aufbauen, dass man auch länger da bleiben kann. Gateway ist hier das Stichwort, eine Art ISS. Nur soll die nicht die Erde, sondern den Mond umrunden und das schon Ende der 2020er Jahre.
Und das zweite Ziel?
Natürlich der Mars. Bis da aber ein Mensch einen Fuß drauf setzt, wird es noch lange dauern. Erstmal wird es Zeit und Geld kosten, bis Roboter den Mars ausreichend erforscht haben.
Und das Geld soll vor allem über den Weltraumtourismus reinkommen. Die NASA hat heute angekündigt, dass sie ab nächstem Jahr Flüge zur ISS anbieten will. Kosten 50 Millionen Euro für An- und Abreise plus ebenso 30.000 Euro für Verpflegung pro Tag. Dankeschön, Doro Werkmann aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova.
Schreibt man das jetzt groß oder klein? Getrennt oder zusammen? Mit scharfem S oder mit Doppel-S? 23 Jahre ist die Rechtschreibreform her und viele kennen immer noch nicht die Regeln so richtig, inklusive mir. Aber warum sollte man sie denn noch lernen? Der Computer kann's doch und der korrigiert einen. Die Gesellschaft für deutsche Sprache bekommt tausende Anfragen trotzdem und hat sich diese jetzt mal genauer angeschaut, hat sie ausgewertet. Sprachberater Lutz Kunzsch, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Gesellschaft für deutsche Sprache. Wer ruft denn da so bei Ihnen an mit seinen Rechtschreibproblemen?
Alle möglichen Leute, Privatpersonen, Firmen, das geht quer durch Großmütter, die mit ihren Enkeln Hausaufgaben machen. Also es gibt kaum Leute oder Berufsgruppen, die nicht anrufen.
Okay, Großmütter kann ich verstehen, die haben vielleicht kein Smartphone, aber die meisten haben doch Internet in der Nähe und können da mal kurz bei duden.de nachschauen, oder nicht?
Das ist ein großer Irrtum. Das machen die meisten nicht. Sie glauben mir, es gibt auch viele Lektoren. Und das ist ja das Schöne an der Arbeit. Die haben die Nachschlagwerke. Wir gehen mal von denen nicht aus, die zu faul sind, das zu holen oder zu bemühen. Aber es bleiben ja trotzdem, und mir geht es ja genauso, genug Zweifelsfälle bei den Varianten. Und da wird dann gerne um Rat gefragt, wird sich besprochen, wie am besten. Und das ist eine Funktion unserer Arbeit.
Womit haben die Menschen ihrer Erfahrung nach die größten Probleme?
Jetzt leider, das muss man so sagen, mit der getrennten Zusammenschreibung, weil das auch eine schwierige Sache ist, das vertrete ich auch offiziell, man bemüht sich, aber die Regeln sind so kompliziert geworden. Übrigens, Konrad Duden hatte das ja gar nicht, der hat gesagt, das ergibt sich aus dem Sinn, ja. Und jeder kennt so ein paar Grundregeln, aber bei den vielen Varianten gucke ich auch immer noch nach. Ich bin mir oft sicher, wie eine ist, ob es die zweite noch gibt, ob es die nicht gibt. Und da gibt es schon immer sehr viele Probleme.
Aber Sie sagen es ja, so viele Varianten. Bei vielen Wörtern ist es eigentlich vollkommen egal, ob ich sie nach alter oder auch neuer Rechtschreibung schreibe. Ist das korrekt?
Nee, das kann man so nicht sagen. Nee. Also der Geltungsbereich, das muss man auch immer wieder betonen, sind Behörden, offizielle Stellen, wo eben Schulen, Hochschulen, alle Behörden dazukommen. Und also die Ämter und die Bildung. Privat natürlich können sie es machen, aber es hat sich, glaube ich, jetzt seit 2006 eingebürgert, mal nach allen Problemen. Man versucht es und nochmal gesagt, das ist ungefähr ein Drittel. Also für die anderen gibt es schon Normen, wie sowas zu schreiben ist.
Was würden Sie persönlich gerne an der deutschen Rechtschreibung vielleicht noch ändern?
Na eben diesen Bereich, wo ich sage, dass es mehr Freiheiten gibt bei getrennten Zusammenschreibungen. Ansonsten stehe ich für diese Varianten, weil sich natürlich dann auch die Fehler verringern.
Herr Kunzsch, was bringen denn Rechtschreibregeln, wenn sie so offen ausgelegt werden können? Weil es ist ja schon ein bisschen freier als früher.
Na, trotzdem ist doch aber die Normierung noch da. Und ich bin dafür in diesem Bereich, wie gesagt, dass man eine Norm hat. Ja. Und ungefähr, das hat keiner gezählt, ein Drittel ist so frei. Das ist eben irgendwie so ein Zusammenspiel zwischen Normierung und Variantenreichtum, Freizügigkeit.
Also Sie sagen auch ganz klar, nicht jeder soll schreiben, wie er will. Hauptsache das andere versteht noch halbwegs, was da geschrieben wurde, sondern man sollte sich schon an die Regeln halten.
Genau.
Sprachberater Lutz Kunzsch von der Gesellschaft für deutsche Sprache hier bei uns in Deutschlandfunk Nova im Update. Und das war's von uns an diesem
Freitagabend.
Genau, mit EI. Mein Name ist Ralf Günther mit PH. Du bist Caro Predendieck. Tschüss. Mit
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.